Money on Her Mind, der Deka Finanzpodcast. Von Frauen für Frauen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Money on Her Mind, dem Deka Podcast rund um Finanzen, Karriere und natürlich wirtschaftliche Unabhängigkeit. Pünktlich zum Weltfrauentag stellen wir uns heute eine ganz zentrale Frage, nämlich: Müssen wir überhaupt noch über Female Finance sprechen oder sind wir Frauen mittlerweile in allen Bereichen gleichberechtigt? Und braucht es überhaupt noch spezifische Angebote und Unterstützung oder sind wir da längst auf Augenhöhe angekommen? Ich freue mich darüber, heute gleich mit zwei Gesprächspartnerinnen diskutieren zu können, Deka-Vorständin Birgit Dietl-Benzin und meine Podcastpartnerin Dr. Gabriele Wiedmann. Hallo und schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Hallo ihr zwei, ich freue mich ganz besonders auf den heutigen Podcast.
So, Female Finance, das ist ja ein Thema, das ist schon lange in aller Munde und vielleicht kann es der ein oder andere oder die ein oder andere auch gar nicht mehr so richtig hören. Aber bevor wir uns darüber unterhalten, würde ich gerne mal von euch beiden ganz persönlich wissen, was bedeutet denn für euch Female Finance?
Ja, Female Finance bedeutet für mich, dass Frauen die gleichen finanziellen Möglichkeiten haben. Ja, dass sie selbstbewusst investieren können und vor allem selbstständig und durch dieses Investieren auch vorsorgen fürs Alter.
Eigenständig Geld haben und darüber die Macht haben. Und das ist alles andere als selbstverständlich. Ich habe gerade eben wieder mit einer Frau gesprochen, mit einer jungen Frau, die stammt aus Lateinamerika. Und der hat gesagt, wenn du dort heiratest, hast du keine Verfügungsgewalt mehr über dein Geld. Und sie sagt, sie heiratet nicht, damit sie Verfügungsgewalt über ihr Geld hat. Also genau dieses, das Geld, mit dem ich frei machen kann, was ich möchte. Und natürlich gehört da auch dazu, das Geld muss ich zuerst mal kriegen, dass ich Geld verdienen kann, Karriere machen kann und auch viel Geld verdienen kann. Das alles ist Female Finance.
Und wenn ich euch beiden so zuhöre, da schwingt ja schon recht viel Positives mit, dass ich mir so ein bisschen denken kann, wie ihr auf meine nächste Frage antworten werdet. Aber ich habe es gerade gesagt, ein paar Leute sind hin und wieder ein bisschen genervt von dem Thema. Das merke ich auch im eigenen Umfeld und tatsächlich auch von Frauen, die sagen, ja nee, da brauche ich jetzt nichts extra für mich, sondern ist doch eigentlich alles gleich, ich verdiene mein eigenes Geld, das passt doch alles. Also es gibt immer noch diese Vorurteile, dass es um rosa gefärbte Produktangebote geht oder um besonders einfache Erklärformate, so Finanzen für Dummies, aber das ist es ja im Endeffekt gar nicht. Wie seht ihr denn das?
Ja, Tanja, da hast du recht. Es wird mit Sicherheit Frauen geben, die nervt das. Da ist zu viel Bohai drum. Und die sind wahrscheinlich auch selbstständig und selbstbewusst schon heute unterwegs. Für die braucht es das nicht. Aber mit Sicherheit gibt es einen großen Anteil von Frauen, die auch Interesse dran haben. Und auf die sollten wir uns fokussieren. Denn das ist wichtig. Und das sagen die Zahlen und Fakten, die es gibt. Ich nehme das Beispiel jetzt Gender Pay Gap. Also die letzten Zahlen, die ich kenne, war das unbereinigte Gender Pay Gap noch bei 16. Wenn man es dann bereinigt und so Qualifikationen mit berücksichtigt, Karrierelevel, Erfahrung und so weiter, dann ist es zwar nur noch 6%, aber 6% mehr haben oder weniger haben, macht einen Unterschied. Und das ist ja eben nicht nur in einem Jahr, sondern das ist das, was man damit machen kann. Es kann ja auch vielleicht das Geld sein, was man dringend braucht fürs Alter. Insofern ist es und bleibt es ein relevantes Thema. Und wenn man in viele Studien guckt, dann sieht man schon nochmal eine Tendenz, ich will das nicht verallgemeinern, aber deutlich mehr Frauen sparen eigentlich mehr, gehen vorsichtiger mit Geld um, also eigentlich was Gutes auch für die Anlage, für Female Finance, aber sie sind doch nicht so häufig am Kapitalmarkt unterwegs wie ihre männlichen Kollegen. Woran das liegen mag, da kann man sich viele Fragen stellen, die mögen auch alle unterschiedliche Gründe haben, aber mit Sicherheit ist ein Auftrag von uns, eben zu fördern, dass wir die Frauen dahin bringen, für sich aufzustehen, für ihre Arbeit genauso viel einzufordern, wie andere es auf der gleichen Karrierestufe haben, mutig zu sein und selbstbewusst eben anzulegen und zu investieren und sich Hilfe zu holen, wo man Hilfe braucht.
Und es ist, glaube ich, weiterhin einfach kein typisches Frauenthema. Was Finanzmärkte anbelangt, die Sprache ist so, dass sie Frauen nicht so neugierig macht, nicht so interessiert macht. Die Zusammenhänge sind so gestaltet, dass sie Frauen nicht interessieren. Das heißt also, es fehlt schon mal dieses natürliche Interesse oder anerzogene Interesse bei Frauen, wo es wichtig ist, dass wir, wenn wir drüber reden, in einer anderen Sprache drüber reden und dann auch Finanzen gleich mal spannender machen, verständlicher machen. Bei verständlich, Tanja, du hast es ja gesagt, gell, mit dem Nein, das heißt nicht, dass Frauen dümmer sind, sondern dass Frauen anders argumentieren im Durchschnitt und deshalb über das Thema dann anders reden. Wir brauchen Geschichten. Wir brauchen Geschichten, die dann bewusst machen, ja, es ist tatsächlich richtig. Und dieses Erlebnis mit der jungen Frau, das hat mich echt nochmal nachhaltig beeindruckt. Nämlich auch, da knabber ich auch immer noch dran rum, ich glaube, dass es in unserem Land so ist, dass viele Frauen auch in einigermaßen Wohlstand aufwachsen und gar nicht wissen, was dann materielle Not sein kann. Und dann kommt irgendwann der Zeitpunkt, wo ich dann doch zu wenig Geld habe. Beispielsweise, wenn ich getrennt lebe oder wenn ich alleinerziehend bin, da habe ich gerade auch wieder so eine Geschichte aus dem Freundeskreis, wenn ich älter werde und ich habe zu wenig Rente und dann ist es aber zu spät. Und deshalb, solange es uns materiell gut geht, darauf zu achten, dass wir uns Rücklagen hinlegen, dass wir uns selbstständig und unabhängig machen, damit dann, wenn Not am Mann sein könnte, damit sie dann nicht kommt. Und wir reden zu wenig darüber und es ist ein Frauenthema und deshalb machen wir unseren Podcast und deshalb ist es schön, dass wir zu dritt jetzt hier sitzen.
Genau, Gabriele, da hast du recht. Also genau dieses Thema Hemmschwellen abbauen und einfach so über das Thema reden und auch über unsere Probleme und eigenen Erfahrungen reden. Wir haben ja auch beide zum Beispiel sehr unterschiedliche Level, was so unsere Finanzkompetenz anbelangt. Und ich habe schon so viel von dir gelernt, aber als ich hier angefangen habe, war ich auch in dem Punkt noch ein unbeschriebenes Blatt.
Wobei ich da mal wieder nachschauen würde, wer mehr mit seinem Geld verdient. Ich kann mir gut vorstellen, Tanja, dass du trotzdem mehr Rendite machst mit deinem Geld. Wer weiß.
Weil du davon ausgehst, dass ich ein bisschen risikofreudiger investiere.
In der Tat.
Das kann gut sein. Woran liegt es denn deiner Meinung nach aber, dass, wenn wir jetzt nochmal genau auf das Thema Investieren eingehen, dass wir Frauen das einfach nicht so häufig machen? Birgit hat es eben schon angesprochen. Ist das dieses Thema fehlendes Wissen oder das Gefühl, nicht genug zu wissen? Oder sind es auch solche Sachen wie Einkommen oder ganz andere Faktoren?
Ich fange mal so ganz weich an, abseits von Fakten, die bewiesen werden können. Aber ich glaube schon so rein aus der Steinzeit heraus, aus unserer Entwicklungsgeschichte heraus, wir Frauen müssen sicherheitsorientierter sein, weil wir sind dafür zuständig, dass die Kinder aufgezogen werden, rein historisch bedacht. Rein historisch bedingt, da ist mehr Sicherheitsbewusstsein. Es geht einfach nur um die Art Erhaltung über Jahrtausende hinweg. Sicherheitsbewusstsein, Risikobewusstsein. Das Zweite, es ist kein Thema, über das wir miteinander reden. Und wenn wir nicht miteinander drüber reden, dann wird es auch nichts, was uns nahe kommt und dann beschäftigen wir uns nicht damit. Und zum Dritten, wir haben im Durchschnitt weniger Geld zur Verfügung aus vielerlei Gründen. Und wenn ich weniger Geld habe, kann ich mir weniger Risiko leisten, kann ich mich auch weniger mit dem Thema beschäftigen, weil ich habe ja schon gar nicht so viel Geld übrig. Und am Ende reden auch wenig Frauen in der Öffentlichkeit über Geld. Und auch da geht es wieder um die Rollenvorbilder, die uns fehlen. Es wird inzwischen mehr, aber es war eben über Jahrzehnte hinweg einfach nicht viel.
Das stimmt, ist aber deutlich besser geworden.
Zum Glück.
Und ich würde noch hinzufügen, es ist vielleicht auch eine Frage, dass unsere Priorität oft abgelenkt ist. Ja, dann haben wir den Beruf, dann haben wir die Kinder und dann kommen zigtausend andere Sachen, die noch pressieren und dann wird das Thema abseits geschoben und ist ja nicht so wichtig. Wir haben es ja auf dem Konto liegen und das Geld ist da, aber es passiert halt nichts mit. Und ich glaube, das ist der Fehler, wo wir uns selbst gegenseitig anstupsen müssen und sagen, sollte man mal in die Hand nehmen.
Dieser alte Spruch mit, darum kümmere ich mich, wenn ich mal Zeit habe. Wir haben doch nie Zeit, wir müssen sie uns nehmen. Und das erlebe ich dann wieder an den jungen Mädchen, die so in meinem Privatleben um mich rum sind. Gerade Mädchen haben auch immer viel zu diskutieren und zu sonstige Dinge zu besprechen. Und da ist Geld, dafür ist einfach keine Zeit. Faule Ausrede, klar. Mhm.
Wobei ich ja schon glaube, wenn man dann ein bisschen älter wird, vielleicht noch nicht bei deiner Tochter, aber dann so ein bisschen später, dass es schon mehr zum Thema wird, als ich beispielsweise mit dem Studium angefangen habe. Wobei, ich glaube, ihr redet da zu Hause eh auch drüber, ne?
Das auf jeden Fall. Und es ist kürzlich eine Bekannte aus Jugendzeiten auch, die ist so, also die ist jetzt so alt wie du ungefähr, Tanja, also so 29,5 oder so. Aber die kam her und die hat dann auch gesagt, du, ich will jetzt was mit dem Geld machen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Du bist doch bei der Bank. Und wir wissen, mit dem Gedanken tragen sich viele, aber es wissen auch viele nicht, wen sie ansprechen sollen. Und jetzt sind wir da. Redet mit uns, fragt uns.
Genau, und das bringt mich auch direkt zur nächsten Frage, weil wenn ich uns so zuhöre, dann zumindest bei mir stellt sich da so ein bisschen ein positives Gefühl ein, dass wir schon uns da in der Richtung ein bisschen verändern. Birgit, siehst du denn da auch positive Entwicklungen? Gibt es Trends, die Hoffnung machen?
Absolut. Die Zahl der weiblichen Anlegerinnen steigt, das sehen wir auch bei der DK. Das ist schön und darüber freuen wir uns.
Und was würdet ihr denn sagen, was können wir tun, um noch mehr Frauen zukünftig für dieses Thema Geldanlage zu begeistern?
Finanzbildung fördern, da fängt's an, möglichst frühzeitig in der eigenen Familie, bei Mädchen, die man hat als Kindern. wenn man ihnen Geld gibt, Taschengeld, dass man auch darüber spricht, dass man das nicht alles in Kosmetikprodukte vielleicht ausgibt sofort, sondern dass man was spart und ihnen dann aber auch die Möglichkeit einräumt. Man kann ja Fonds-Sparpläne haben, ETF-Sparpläne, die man in jungen Jahren einrichtet, wo man dem Kind dann aber auch erklärt, was steht denn dahinter, wo wird denn darin investiert. Und dem Kind ja heutzutage, die haben ja alle ihr Handy, die Möglichkeit gibt zu sehen, wie sich das entwickelt im Wert. Das ist ja was Tolles, ja, dass sie mal rumexperimentieren können und das eigentlich auch dann über die Schullaufbahn weiter zu begleiten. Also dass wir auch, was wir ja zum Teil machen, auch mal zu Schulen gehen, reden und ansprechen. Börsenplanspiele sind sinnig. Und wenn es dann in das ältere Alter geht, dass wir diese Plattformen bieten, wo Frauen auch zusammenkommen können. Und das ist nicht nur, ich sage jetzt mal, die Sparkasse, die Filiale vor Ort, da passiert das auch. Und da gibt's Berater genauso wie Beraterinnen. Und man kann sich dann ja auch wohl einen aussuchen, der zu einem passt. Aber eben auch Veranstaltungen, die explizit auch wirklich nur für Frauen gemacht werden, wenn man sich da wohler fühlt in einem Umfeld.
Und solche Frauenveranstaltungen, die werden zum Glück auch immer mehr gemacht. Und was du gerade eben gesagt hast, Birgit, mit dem Kind dann auch mal zeigen, was daraus wird. Also dieser Aktienfonds-Sparplan, den unsere Tochter hat. Und wenn ich ihr manchmal sage, jetzt guck mal, wie viel wir eingezahlt haben, was daraus geworden ist. Und dann strahlt sie mich an und sagt, echt, das ist ja toll. Und ich hoffe, dass sie dann zu ihren Freundinnen geht und sagt, guck mal, was wir da machen. Da wird was draus, damit auch die neugierig werden. Und wahrscheinlich ist es auch wichtig, das mache ich zu Hause auch manchmal, dann Geschichten erzählen von den Freunden, die auch jetzt gerade kommen und sagen, ich habe kein Geld, was soll ich machen, dass sie sich dessen bewusst sind, dass die Situation sehr schnell eintreten kann und dann auch wissen, komm, ich kümmere mich drum. Und immer wieder, was wollen wir tun? Wir wollen gemeinsam mit anderen Sparkassen und Banken auch die Möglichkeit schaffen, kommt her, informiert euch und habt Vertrauen, weil am Ende geht es ja auch ganz stark ums Vertrauen, wenn es ums Geldanlegen geht.
Das ist auch so ein Thema, was ihr gerade erzählt mit dem Depot fürs Kind. Tatsächlich hatte ich das auch und ich durfte immer die großen Geldgeschenke meiner Großeltern abgeben, damit meine Eltern das in meinem Depot anlegen können. Und ich fand das damals gar nicht witzig, aber wenn man dann irgendwann 18, 19 ist, zum Studium geht und da ist einfach schon ein kleiner Betrag, der einem den Start ins Leben so ein bisschen einfacher macht, dann fällt es einem natürlich wie Schuppen von den Augen, dass das vielleicht doch gar nicht so eine blöde Idee war.
Und dieses Trauma kann dann auch bewältigt werden.
Es wurde, ich kann sagen, es wurde bewältigt, ja. Jetzt reden wir ja hier im Podcast aber nicht nur über Geld und übers Investieren, sondern auch über Karrierethemen, denn das hat natürlich auch einen Grund, Gabriele, du sagst es ja oft, dass Karriere und Kapitalmarktteilhabe ganz eng miteinander verknüpft sind, nämlich über das Geld, das wir verdienen. Kannst du da vielleicht nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen, was du damit meinst?
Also es geht einfach nur darum, bei welchem Job kann ich mehr Geld verdienen? Mit welchem Karriereschritt kann ich mehr Geld verdienen? Und das sind ja gleich mehrere Themen, die bei Frauen wieder typischerweise nicht so stark vertreten sind. Bin wieder bei meiner neuen Bekannten, die aus Lateinamerika, die hat Physik studiert. Und die hat gesagt, weißt du, warum ich Physik studiert habe? Weil ich wusste, mit diesem Beruf, mit dieser Ausbildung, das ist eine typische Männerausbildung, mit der habe ich Chancen, viel Geld zu verdienen. Ich will finanziell selbstständig und erfolgreich sein. Also nicht zu überlegen, was macht mir Spaß und was machen meine Freundinnen? Ich weiß, ich bin jetzt im Klischee, aber ich weiß, dieses Klischee ist zu Recht auch da. Nicht, was machen meine Freundinnen, was macht mir am meisten Spaß, sondern auch, wo kann ich Kohle verdienen? Wo kann ich Karriere machen? Und auch diesen Willen zur Karriere zu haben, Birgit, nicht wahr?
Ja, ich glaube, da müssen wir direkt nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen. Birgit, du hast ja Karriere in einer von Männern dominierten Branche gemacht und bist wahrscheinlich für viele von uns auch so ein richtiges Role Model. Was waren denn so deine Erfahrungen?
Oh, da gibt's viele. Für alle Frauen, erstmal geht Karriere auch mit einer Familie. Das funktioniert. Ich glaube, da haben viele auch einen Hemmschuh und trauen sich nicht das zu und denken, oh Gott, da kommen mehr Probleme und schaffe ich das alles. Ich glaube, das Wichtigste ist da, mutig zu sein und zu sagen, das will ich. Das gilt auch generell, wenn es darum geht, mal ein neues Jobangebot, was in der Nähe im Umfeld ist, anzunehmen. Viele Frauen in der Reaktion sind immer, ich kann aber die Komponente A, B, C, D nicht. Die Männer sagen, ich kann das doch alles, ich bewerbe mich. Auch hier Klischees, gilt nicht, also verallgemeinernd, nicht immer, aber das ist ein Muster, was mir häufiger begegnet ist. Auch da würde ich bei jeder Frau bitte appellieren, traut es euch zu, probiert es aus. Und wenn es gar nichts ist, gibt es immer eine Lösung. Dann kann man auch wieder was anderes machen. Aber wenn man nicht diesen Schritt macht, dann geht es auch wahrscheinlich nicht weiter. Dann hat man wieder weitere Hemmnisse bei der zweiten Gelegenheit vielleicht. Und Karriere bedeutet eben auch, sich auf Neues einzulassen und eine größere Verantwortung zu nehmen. Das ist umfasst meistens aber auch inhaltlich neue Themen. Also deswegen, das ist das Allerwichtigste. Mutig sein und den Hut in den Ring werfen. Ja, deutlich machen, dass man Karriere machen will, dass man den nächsten Schritt machen will. Das muss man sagen, das muss man aussprechen. Das wie im Gehaltsgespräch, da sollte man auch mal erwähnen, dass man vielleicht mehr Geld möchte.
Aber unsere große Angst ist ja dann immer wieder, und wenn ich dann sage, ich will da Karriere machen, und dann merken die, dass ich es vielleicht gar nicht kann.
Das ist aber nicht schlimm, dann lernt man es.
Und wir können viel mehr, als wir uns zutrauen.
Genau,
nicht wahr?
Das glaube ich auch.
Das ist nämlich auch so ein Punkt. Und wie ist es dann auch mit, also man muss sich auch immer selbst schützen. Also gerade wenn du sagst Familie und Karriere, wie setzt man Grenzen? Also darf man dann auch mal sagen, ich gehe früher nach Hause, weil mein Kind irgendwie, meine Familie.
Absolut.
Auch wenn du richtig Karriere machst.
Ja, darf man, muss man auch, sonst würde man es ja anders gar nicht hinbekommen.
Ach, guck mal.
Und das geht. Aber man darf nur nicht an sich selbst schon im Vorwege zweifeln und sich verrückt machen, dass man jetzt mal um 5 nach Hause geht, ja, oder weil man eben mit den Kindern zu Abend essen will. Heutzutage, wir leben doch in einer Gesellschaft, bitteschön, wo das normal sein sollte. Wir sind ja alle zum Glück auch angekommen in der Welt, wo man flexibel von zu Hause arbeiten kann. Und es geht vielleicht nicht mit jedem Job, das ist in Ordnung, ja, ne? Vertriebsjob, wo man vor Ort sein muss, bei den Kunden zu bestimmten Uhrzeiten, auch Abendevents, da ist das schwieriger. Aber es gibt zig Jobs, da ist es egal, ob ich jetzt um 8 Uhr abends, um morgens um 6 oder wann auch immer irgendwas lese, mich vorbereite, mir eine Analyse zu eigen machen. Das ist egal. Und insofern, das ist doch das, was zählt. Der Output, nicht die Zeit, wann man was tut.
Und Birgit, wenn du sagst, im Vertrieb geht das vielleicht nicht, was ich jetzt in den letzten Jahren auch bei uns im Unternehmen erlebe, dass es plötzlich Frauen, also erst einmal gibt es überhaupt jetzt recht viele Frauen im Vertrieb. Und es gibt inzwischen Frauen im Vertrieb mit Kindern, die wieder arbeiten. Also auch da, es geht ja wahrscheinlich darum, klar zu sagen, das geht nicht, Flexibilität zu zeigen. Und es geht auch darum, ich glaube, das ist auch ein Teil von Female Finance, zu sagen, und in dieser von Männern geprägten Welt, da gibt es Regeln. Aber die sind nicht in Beton gegossen. Die kann man auch ändern. Und ich kann meinen eigenen Stil machen. Und möglicherweise dann aber sogar für das Unternehmen hilfreicher sein, als wenn es eben nur Männer sind.
Absolut, der Output zählt. Und das Wie dahin kann jeder für sich selbst gestalten. Das sollte auch jeder anerkennen. Und auch nochmal ganz wichtig, ich wollte nicht sagen, dass man das nicht im Vertrieb vereinen kann. Mir war nur
das
wichtig,
verstehe ich richtig.
Dass es schwieriger in manchen Rollen ist als in anderen. Ja.
Aber sogar da, wo es schwieriger ist, geht es
auch.
Das ist der Hammer.
Und außerdem, in der Ehe ist es ja nun auch so, zwei gleichberechtigte Partner, da teilt man sich ja auch gewisse Seiten. Und das ist ja auch wichtig, dass beide immer für die Familie da sind und man da eine Leistung bringt, gemeinschaftlich.
Und da, Tanja, ist das denn bei dir im Bekanntenkreis? Da bin ich bei mir immer wieder ernüchtert, dass dann sogar die extrem gut ausgebildeten Frauen und die Männer, die beide Karriere machen, aber es ist am Ende dann doch oft die Frau, die dann am Ende die letzte Verantwortung trägt. Wie ist das bei dir im Bekanntenkreis?
Ich muss sagen, und das ist jetzt wahrscheinlich nicht nur dem Alter geschuldet, dass es tatsächlich bei uns im Freundeskreis gut wie keine Frauen mit Kindern gibt, sondern eher die Karrierefrauen, die erfüllte Partnerschaften haben, aber die meisten von uns sich eben noch nicht dafür entschieden haben.
Ah, guck, genau. Du bist einfach jünger. Und Birgit, auch in deiner Peer Group, es ist schon enttäuschenderweise immer noch oft so, dass dann am Ende doch, wenn das Kind dann krank ist, im Normalfall die Frau heimgeht, oder?
Wobei ich auch andere viele leuchtende Beispiele kenne.
Zum Glück.
Ja,
super.
Zum Glück.
Also bei uns
viele.
Ist es auch anders.
Genau. Absolut. Und ein wichtiger Punkt, den ich aber wirklich auch noch allen jungen Damen mitgeben wollte, die Karriere machen wollen, nehmt euch Rollen, die sichtbar sind. Und es muss ja nicht die Rolle per se sein, die man im Standard macht, aber notfalls ein Projekt. Und lasst euch die Ergebnisse nicht wegnehmen, dann präsentiert ihr, schafft Sichtbarkeit und zeigt, was ihr könnt.
Darf ich da auch nochmal ein Beispiel? Also wenn ich dann wieder dran denke, dass manchmal solche Treffen sind, auch so im Unternehmen, und dann sind da viele Menschen und man erarbeitet zusammen was. Wer präsentiert? Immer ein Mann. Und auch das zählt ja dann wieder nicht als, das Mädchen soll sich nicht vordrängeln, sonst denken die anderen, die will sich aufspielen, sondern es geht darum, sichtbar zu werden, Mut zu haben. Ja.
Wobei ich dazu sagen muss, ganz oft ist es ja vielleicht auch die Frau, die gar nicht möchte, weil ich mich auch noch sehr gut an den Beginn meiner Berufskarriere erinnern kann und ich war auch eher immer diejenige, die in der Vorlesung hinten saß und nicht präsentieren wollte und die auch im beruflichen Umfeld das einfach nicht wollte, weil es mir unangenehm war. Ja. Und ich musste mich da wirklich dazu zwingen. Und deshalb, vielleicht ist es oft gar nicht so, dass unsere männlichen Kollegen uns die Chancen wegnehmen, sondern dass wir uns vielleicht auch manchmal bewusst in die letzte Reihe stellen, weil wir denken, wir können das nicht.
Ja, genau, Mut. Ja, und das kann ich nur unterstreichen. Also das ist nicht so, dass die anderen sich dann vordrängeln, sondern eher, dass sich das typische Mädchen, Vorsicht, immer, ja, es ist Klischee. Und ich weiß, es geht bei Männern und bei Frauen viele anderen Typen. Aber dass das typische Mädchen eben doch sagt, ich traue mich nicht. Und man bedenke, auch die Männer müssen natürlich über ihren Schatten springen. Auch die müssen ja mutig sein, aber sie sind es eher.
Jetzt haben wir ja schon relativ viel über unsere Arbeit geplaudert und eine Gemeinsamkeit, die wahrscheinlich auch dazu beiträgt, dass wir uns für dieses Thema Female Finance und Investieren so begeistern können, ist, dass wir alle in der Finanzbranche arbeiten. Was mich jetzt zur nächsten Frage führt, wie sieht das denn aus mit den Banken? Gabriele, würdest du sagen, auch die Banken sind hier in der Pflicht und was ist es, dass Finanzdienstleister ganz konkret tun können, um Frauen besser zu unterstützen? Also wir hatten es schon ein bisschen vorhin mit Veranstaltungsformaten, Wissensformaten. Aber was gibt's noch darüber hinaus?
Es ist ja eine schwierige Frage, warum Frauen auch bei den Banken eher diejenigen sind, die jetzt nicht zum Beratungsgespräch kommen und die da auch nicht aktiv sind. Ich hatte da schon ganz viele Diskussionen mit Kolleginnen in Sparkassen. Ich glaube, am stärksten ist immer noch die Frage, wie läuft ein Beratungsgespräch ab? Wie läuft Beratung ab? Also, dass eine Beraterin oder ein Berater sich nochmal hinsetzt und genau fragt, was ist deine Erwartung? Was ist dein Problem auch? Warum traust du dich nicht? Darauf stärker eingehen und dann aber auch in der Beratung viel stärker ermutigen, Mut machen, Risiko zu übernehmen, Aktienfonds eben auch zu besparen. Das andere ist, die Frauen, gerade die jungen Frauen, sind eigentlich nicht so attraktiv als Kundinnen im Bankensektor, weil das natürlich, man fängt ja erst an, ein Vermögen anzusparen. Damit hat man noch nicht so viel. Aber das ist, glaube ich, auch nochmal eine Aufgabe von der Finanzindustrie insgesamt zu sagen, wir machen da, wir investieren für unsere Kundinnen, auf dass wir auch gesellschaftlich was erreichen. Und mit der Zeit sind das dann ja auch interessantere Kundinnen, wenn sie ein Vermögen ansparen. Also auch das ist nochmal, und erstens mal die Banken, dass sie sich mit den einkommensschwächeren Frauen beschäftigen, umgekehrt aber auch liebe einkommensschwächere Frauen, liebe Frauen, die erst anfangen mit Vermögen anzusparen, geht hin, sagt, ich will jetzt Zeit haben, ich will gute Beratung haben und was machen. Das sind so die Dinge. Und eins, was ich auch noch oft höre bei Beratungsgesprächen ist, oder was ich auch selbst erlebe, da sitzt ein Paar im Beratungsgespräch. Mit wem redet der Beratende, die Beratende? Natürlich mit dem Mann, der ist im Normalfall der Aktivere, der auch was fragt. Also redet man nur mit dem Mann, schaut nur den an. Wir müssen auch mal die Frauen anschauen und es sollte sogar das Ziel sein, dass Frauen auch alleine oder eben mit Freundinnen zum Gespräch gehen, zum Beratungsgespräch, damit sich nicht sonst wieder alles um die Bedürfnisse des Mannes und die Ziele des Mannes dreht.
Jetzt bringst du mich auch direkt zu meiner Abschlussfrage, die ich ja sehr gerne am Ende unserer Folgen stelle, nämlich, was ist denn euer Tipp für alle, die sich vielleicht bisher nicht so richtig ans Investieren getraut haben?
Kleinen Anfang vielleicht mal, aber den ersten Schritt einfach mal gehen. Und man weiß ja schon, welches Geld braucht man dringend. Vielleicht das reserviert man sich später, fängt aber mit einem kleinen Anteil mal an und schaut, wie sich das entwickelt und baut dieses Vertrauen auf. Und das Allerwichtigste ist wahrscheinlich, dieses Netzwerk zu schaffen von Personen oder Wissensquellen, denen man vertraut. Man sollte viele Gespräche führen, gerne auch im Bekanntenkreis. Man kann zu einer Bank gehen, sich da beraten lassen, vor Ort, in die Sparkasse. Man kann aber auch online mal suchen, was gibt es da, oder vielleicht auch diesen Podcast hören.
Gabriele, was möchtest du denn unseren Hörerinnen heute noch mit auf den Weg geben?
Ich muss mal kurz die Volkswirtin raushängen lassen. Es ist ja oft so, dass wir auch schon denken, ja, ich müsste was machen mit Geld und ich mache jetzt auch was mit meinem Geld. Aber wenn ich jetzt gerade die Zeitung lese oder im Internet höre und im Radio höre, es ist gerade so schwierig, in so unsicheren Zeiten kann ich mein Geld nicht anlegen, weil nachher ist es dann kaputt. Es sind immer unsichere Zeiten. Das heißt, die klare Aussage lautet, fangt jetzt an, und zwar egal, wie es gerade an den Märkten aussieht und wie gerade die Wirtschaft aussieht und ob Krieg ist oder nicht, fangt jetzt an. Wichtig ist ja, wenn man regelmäßig investiert, dann erwischt man nicht den falschen Zeitpunkt und dann ist es auch egal, wann man anfängt. Aber es geht darum, es zu tun. Und auch nochmal volkswirtschaftliche Geschichte mit, wenn ich ein höheres Risiko, es muss natürlich kontrolliert sein, das Risiko, aber wenn ich ein höheres Risiko wage, dann kann ich auch eine höhere Rendite erwarten. Also es gehört immer eine Portion Aktie dazu, wenn auch natürlich sichere Anlagen wie jetzt Rentenanlagen, wir haben ja schon oft drüber geredet, wenn die auch reingehören. Aber ich muss es aushalten, dass meine Geldanlagen im Wert schwanken, damit ich am Ende im Durchschnitt eine schöne Rendite habe, also auch was aus meinem Geld gemacht habe. Wichtig ist also, ihr müsst nicht alles perfekt machen, aber wichtig ist, dass ihr überhaupt anfangt. Achtet immer drauf, es gibt ja manchmal so tolle Geheimtipps oder, also ich habe ja Freunde, die haben da ganz viel Geld damit verdient. Probiert das doch auch mal aus. Passt auf, wenn euch jemand deutlich mehr als, ich würde mal sagen, 7-8% Rendite verspricht, dann ist da ein so hohes Risiko drin, dass ihr schon wieder aufpassen müsst. Also hohe Rendite heißt schon auch immer hohes Risiko und manchmal wird das Risiko dann zu hoch. Und Geld auf dem Girokonto anlegen ist keine Vermögensanlage, auch wenn mein Mann das immer noch glaubt. Aber bitte tut das nicht. Aufs Girokonto gehört wirklich nur diese 3 Netto-Monatseinkommen, also die Liquiditätsreserve. Und wenn ihr weitere Fragen habt und gute Ideen habt, worüber wir reden können, dann schreibt uns doch einfach, weil ihr könnt euch auch bei uns informieren. Und wir reden dann mal drüber, oder Tanja?
Genau, also wir sind für eure Themenvorschläge auf jeden Fall jederzeit offen. An der Stelle aber erstmal vielen Dank an euch, Birgit und Gabriele, für eure Einblicke. Ich würde sagen, uns ist klar, das Thema Female Finance, das ist noch nicht auserzählt. Wir hatten jetzt schon so viele Themen, über die wir uns wahrscheinlich noch viel länger hätten unterhalten können. Es ist nach wie vor relevant und wir haben auch noch einen kleinen Weg vor uns bis zu einer wirklichen Gleichstellung. Also umso wichtiger, dass wir nicht aufhören, darüber zu sprechen. Wir sind sehr gespannt auf eure Gedanken zu dem Thema. Was sind denn eure Herausforderungen oder auch eure Erfolgsgeschichten? Teilt eure Meinung gerne mit uns auf Social Media und hört auch in 2 Wochen wieder rein. Vielen Dank und bis bald.
Tschüss, bis bald.